Ja, schön, dass wir zusammen sind. Ich bin auch innerlich sehr gestärkt von Speyer, von der Vineyard-Konferenz in Speyer. Innerlich gestärkt und äußerlich K.O. Kriegte am ersten Abend gleich eine Erkältung und das war etwas anstrengend. Aber es war wirklich sehr erfrischend und schön. Und dass wir jetzt gerade auf Pfingsten zugehen und von Himmelfahrt herkommen, das passt sehr gut auch zu der Konferenz. Ja, wir hatten ja Himmelfahrt. Es gab vorher eine Frage, wieso feiern wir eigentlich bei uns in der Gemeinde nicht Himmelfahrt? Ja, weiß ich auch nicht. Ist ein wichtiges Fest, aber deshalb haben wir jetzt so ein bisschen eine Himmelfahrtspredigt. Das ist der einzige Feiertag, den wir jetzt nicht ausdrücklich zusätzlich feiern. Wir feiern ja Karfreitag, wir feiern Erntedank und Weihnachten und Ostern und Pfingsten. Aber Himmelfahrt haben wir bisher noch nie einen extra Gottesdienst gemacht. Ja, für die Jünger war das ein riesiger Einschnitt, dieses Ereignis. Aber Jesus hat sie darauf vorbereitet. Und damit möchte ich mich heute beschäftigen und mit euch zusammen darüber nachdenken. Er hat sie vorbereitet in seinen Abschiedsreden. Die Abschiedsreden steht im Johannesevangelium von Kapitel 13 bis 17. Abschiedsreden, er wusste, dass er sie verlassen wird. Er wusste, dass er sterben wird. Er wusste, dass er zu seinem Vater zurückkehren wird. Und er wusste, dass es schwer wird für seine Jünger, die so nah mit ihm zusammengelebt haben, 3 Jahre lang. Und bei Abschiedsreden, ja, wenn jemand weiß, dass er stirbt und auch die innere Freiheit hat, darüber zu sprechen, ist das etwas ganz Wichtiges, was dann jemand mitteilt. Und so war das auch ganz wichtig, was Jesus ihnen gesagt hat. Ich lese Johannes 16 ab Vers 5 und dann Johannes 14 ab 15. Das ist ein bisschen ein langer Text. Ich werde nachher noch auf einzelne Verse extra eingehen und dann seht ihr sie auch eingebeamt im Moment. Jetzt ist es einfach mal so zum Zuhören. Jesus sagt: Ich habe es euch aber gesagt, damit ihr euch, wenn die Stunde kommt, daran erinnert, dass ich es euch gesagt habe. Das habe ich euch nicht gleich zu Anfang gesagt, denn ich war ja bei euch. Jetzt gehe ich zu dem, der mich gesandt hat, und keiner von euch fragt mich, wohin gehst du? Vielmehr hat Trauer euer Herz erfüllt, weil ich euch das gesagt habe. Doch ich sage euch die Wahrheit, es ist gut für euch, dass ich fortgehe, denn wenn ich nicht fortgehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Gehe ich aber, so werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen und der Gerechtigkeit und des Gerichts. Der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selbst heraus reden, sondern er wird reden, was er hört, und euch verkünden, was kommen wird. Er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist, und wird es euch verkünden. Noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr, und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Da sagten einige von seinen Jüngern zueinander, was meint er damit, wenn er zu uns sagt, noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen und ich gehe zum Vater. Sie sagten, was heißt das, wenn er sagt, eine kurze Zeit? Wir wissen nicht, wovon er redet. Jesus erkannte, dass sie ihn fragen wollten und sagte zu ihnen, ihr macht euch untereinander Gedanken darüber, was ich euch gesagt habe. Noch eine kurze Zeit, dann seht ihr mich nicht mehr. Und wieder eine kurze Zeit, dann werdet ihr mich sehen. Amen, Amen, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, aber eure Trauer wird sich in Freude verwandeln. Wenn die Frau gebären soll, hat sie Trauer, weil ihre Stunde gekommen ist. Aber wenn das Kind in ihren Armen liegt, denkt sie nicht mehr an ihre Not, über der Freude, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So habt ihr jetzt auch Trauer, aber ich werde euch wiedersehen und dann wird euer Herz sich freuen und niemand nimmt eure Freude. Schafft ihr noch einen Bibeltext? Johannes 14, Vers 15 folgende. Jesus spricht, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Ich werde euch nicht als Waisen zurücklassen, ich komme zu euch. Nur noch kurze Zeit und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich, weil ich lebe und auch ihr leben werdet. An jenem Tag werdet ihr erkennen, ich bin in meinem Vater, ihr seid in mir und ich bin in euch. Wer meine Gebote hält, der ist es, der mich liebt. Wer mich aber liebt, wird von meinem Vater geliebt werden und auch ich werde ihn lieben und mich ihm offenbaren. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Bis dahin mal. Ja, versetzen wir uns mal in die Situation der Jünger hinein, wie sie nach Himmelfahrt war. Wobei dieses natürlich eine Ankündigung ist, bevor sie das alles erlebt haben. Sie hatten erlebt, dass Jesus jämmerlich gestorben ist am Kreuz. Und das war ein Schock für sie, obwohl es ihnen Jesus gesagt hatte. Er hat es ihnen nicht nur hier gesagt, sondern hat es auch an anderen Stellen schon gesagt. Und sie haben es nicht verstanden oder auch verstehen wollen. Auch Petrus, der so nah an seiner Seite war, und Johannes, sie haben es irgendwie nicht verstanden. Und dann war es so und sie sind alle weggelaufen. Dann ist Jesus auferstanden und es war alles wieder gut. Allerdings war es anders als vorher. Er war so halbleibhaftig unter ihnen. Also er war einfach nicht mehr täglich da, aber er hat sie immer wieder besucht. Er hatte einen anderen Körper, einen Auferstehungsleib, denn er konnte durch Türen gehen, durch Wände gehen. Er konnte auf einmal da sein und dann im nächsten Moment wieder weg. Also er kam einfach, er war schon in einer unsichtbaren Welt und kam dann immer mal wieder. Er hat aber dann auch mal mit ihnen gegessen. Er hat sich anfassen lassen und sie sahen diese Nägelmale an seinem Körper. Aber dann hat er auch gesprochen zu ihnen und dann war er wieder weg. Dann hat er mit ihnen gefrühstückt am See. Also das war in dieser Zeit, als er auferstanden war und es waren 40 Tage. Und in der Apostelgeschichte lesen wir, dass er ihnen ganz viel noch gesagt hat vom Reich Gottes. Das war einfach das, was er ihnen noch mitteilen wollte, was das Reich Gottes ist. Und auch in der Apostelgeschichte 1 lesen wir, dass sie es noch nicht richtig verstanden haben. Denn sie fragten ihn dann noch, ja, wirst du das Reich in Israel wieder aufrichten? Also quasi die Römer rausschmeißen und dann wieder das alte Israel herstellen, wie es war unter David? Und daran merken wir, nee, er hat es immer noch nicht verstanden. Sie haben es immer noch nicht verstanden, richtig? Ja, und dann hat er gesagt, kommt nach Galiläa, auf diesen Berg. Er hat ihnen diesen großen Befehl gegeben, macht alle Welt zu meinen Jüngern, tauft sie und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann war er weg. Es wird so geschildert, es nahm ihn eine Wolke auf und er kam in den Himmel. Ich stelle es mir dann so vor, er ist einfach hier gewesen und auf einmal war er weg. Diese unsichtbare Welt, die sehen wir ja nicht, aber es gibt einfach mehr als unsere Welt, die wir sehen. Und sie haben das damals ausgedrückt mit dieser Wolke und mit dieser Vorstellung, der Himmel ist oben und wir sind unten. Ich glaube, das ist einfach um uns herum. Und es gibt ja auch die Möglichkeit, oder es gibt dieses Phänomen, dass wir ab und zu mal etwas von dieser unsichtbaren Welt bespüren können, sehen können, hören können. Da sind wir unterschiedlich sensibel und unterschiedlich begabt. Aber diese unsichtbare Welt, die gibt es. Und da ist er dann auf einmal und er ist aber nicht mehr zugänglich für sie. Er hat sie dann endgültig verlassen und ist auch auf diese sichtbare Weise nicht mehr zurückgekommen. Das, sagt Jesus hier im Vorhinein, wird euch traurig machen. Ihr werdet weinen. Und ich denke auch, ja, meine Güte, die waren 3 Jahre mit ihm zusammen, 12 Menschen, so wie wir, nicht besser und nicht schlechter. Und dann gibt er ihnen diesen Riesenauftrag, der Welt von ihm zu erzählen und der Welt zu sagen, dass das Reich Gottes durch Jesus gekommen ist, dass er lebt und auferstanden ist und dass sie ihm folgen sollen. Wenn ich mir das vorstelle, 12 Leute, wie viel sitzen an diesem Tisch? 7. 7, dann nehmen wir noch euch dazu. Dann haben wir 11 und dann noch Manu dazu. Ihr seid jetzt mit Jesus auf diesem Berg und er sagt euch, verkündet mein Reich, macht alle Völker zu meinen Jüngern und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe und tauft sie. Heieiei. Oder wie geht's euch dabei? Bitte? Es war noch einer weniger. Judas gab's ja schon nicht mehr. Ich habe nicht gehört, was du gesagt hast. Sorry. Ja, 11 Leute waren es. Wahnsinn. Und dann sagt er ihnen auch noch, es ist gut, wenn ich weggehe. Es ist gut. Ey, was soll denn daran gut sein? 3 Jahre Jüngerschaftsausbildung. Wie lange sind wir teilweise schon Christen? Oh. Drei Jahre, meine Güte. Die hätten den noch gebraucht. Aber er sagt, es ist gut für euch, denn sonst wird der Beistand nicht kommen, der Heilige Geist. Aber der Heilige Geist ist ein Riesengeschenk an sie, nicht nur für sie, sondern für uns alle. Wie wird uns der Heilige Geist hier vorgestellt? Bei Johannes lesen wir von einem ganz bestimmten Aspekt des Heiligen Geistes, nämlich vom Heiligen Geist als eine Person. Bei Lukas, im Lukas-Evangelium und in der Apostelgeschichte, lesen wir eher von der Kraft des Heiligen Geistes. Und bei Paulus ist das ganze Bild zu sehen. Und wir werden uns jetzt auch noch etwas damit beschäftigen, mit den anderen Aspekten, dann nächsten Sonntag und übernächsten. Aber jetzt heute die Person des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist ist im Johannesevangelium, also ist überhaupt nicht so ein ominöses Etwas, ist ja so das, was wir am wenigsten greifen können. Vater, da können wir uns was drunter vorstellen, wenn wir uns auch oft was Komisches drunter vorstellen unter Gott, dem Vater. Er ist ja auch nicht ein alter Mann mit weißem Bart. Sohn können wir uns am ehesten vorstellen, Jesus, weil Jesus hier gelebt hat und er ein Mensch war wie wir und gelebt hat, einfach ganz normal geboren wurde als ein ganz normaler Mensch. Aber Heiliger Geist, wie können wir uns den Heiligen Geist vorstellen? Das ist etwas schwierig. Aber es wird in diesen Texten nicht von einem S Heiliger Geist geredet, sondern von einem wenn man im griechischen oder nein, im hebräischen Urtext nachschaut, Ruach, ist das weiblich, ist eigentlich eine Sie. Ist eigentlich das weibliche Element in der Dreieinigkeit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Es wird in Personalpronomina von ihm gesprochen, Attribute einer menschlichen Persönlichkeit angenommen. Man kann zu ihm Beziehung aufbauen, er lehrt uns, man kann ihn betrüben, er steht uns bei, er tröstet uns, er ist eine Person. Sie sollen keine Weisen sein, nicht verlassen sein, sondern Jesus sagt, ich werde wieder zu euch kommen. Und damit meint er an dieser Stelle nicht am Ende der Welt, am Ende der Zeiten, wenn er wiederkommt, sondern ein paar Tage später, wenn der Heilige Geist kommt. Der Heilige Geist ist Jesus in uns, der präsente Christus, der uns beisteht, nachdem Jesus zum Vater zurückgekehrt ist. Wir können mit ihm sprechen, wir können Zeit mit ihm verbringen, wir können unsere tiefsten Gedanken mit ihm teilen, wir können seine Freude, seine Liebe und wenn wir ihn betrübt haben, auch seinen Schmerz empfinden. Die Urgemeinde kannte ihn so gut, dass sie an einer Entscheidung einmal sagen, der Heilige Geist und wir haben beschlossen. Es wäre toll, wenn wir das auch öfter so für uns sagen könnten und diese Gewissheit hätten, der Heilige Geist und ich habe beschlossen. Dann wissen wir, dass es eine gute Entscheidung ist. Das einzige Problem, denke ich, was wir haben bei Person, ist, dass wir uns eine Person so schlecht vorstellen können, wenn die keinen Körper hat. Und das macht es eben auch so schwierig. So, wie soll man sich eine Person vorstellen ohne Körper? Aber das ist dann so. Beim Heiligen Geist. Aber offensichtlich ist es nicht so, dass nur Fleisch und Blut und ein Körper letztlich eine Person ausmachen, sondern diese Personmerkmale, Persönlichkeitsmerkmale wie Wille, Gefühl, Fähigkeit zu handeln, Intelligenz, das wird über den Heiligen Geist ausgesagt. Ja, was tut der Heilige Geist als Person? Und jetzt gibt es auch ein bisschen was zu sehen. Johannes 14, 6. Und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Das heißt, der Heilige Geist steht uns bei, hilft uns, ermutigt uns, berät uns, stärkt uns. Ist Berater in schwierigen Situationen, ist so wie Jesus neben uns. Also mir hilft es, mir den Heiligen Geist auch wie Jesus, der jetzt gegenwärtig ist, vorzustellen. Ich stelle mir dann nicht vor, wenn ich so gehe und mit ihm spreche, dass der Heilige Geist, dass der jetzt neben mir geht, sondern dass es Jesus ist, der neben mir geht. Aber es ist ja eigentlich der Heilige Geist, weil Jesus ist ja beim Vater. Und so kann ich mit ihm reden. Ich kann mit ihm reden in herausfordernden Situationen. Er wird mir beistehen. Und es ist ja oft eine Erfahrung von Menschen, wenn sie schwere Situationen erlebt haben, wie zum Beispiel schwere Krankheit, dass eigentlich, wenn man überlegen würde, wie man das alles durchstehen sollte, denkt man, das würde ich ja nie schaffen. Und doch ist die Erfahrung von vielen von uns, die schon sowas erlebt haben, doch, wir haben es dann doch geschafft. Und ich sage jetzt einfach mal, ich glaube, dass das Gottes Heiliger Geist ist. Oder wenn man bei jemand am Totenbett sitzt. Der Heilige Geist ist da. Jesus in Form des Heiligen Geistes ist da und stärkt uns und hilft uns, das durchzustehen. Oder wenn man eine schwierige Situation hat am Arbeitsplatz, wo es irgendwie nicht vor und nicht zurück. Und ich glaube, wir können Gottes Geist fragen, Heiliger Geist, was soll ich jetzt tun? Du bist doch mein Beistand. Du bist mein Helfer. Komm, Heiliger Geist. geht noch einen Schritt tiefer. Der nächste Vers, Vers 17, Johannes 14, 17. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht und nicht kennt. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Der Heilige Geist wohnt in uns. Das ist nochmal eine Stufe mehr. Er ist nicht nur neben uns, sondern er ist in uns. Und das ist etwas, was seit Pfingsten zum ersten Mal möglich ist. Bei Jesus war es schon so. Jesus empfing bei seiner Taufe den Heiligen Geist. In diesem Bild der Taube kennen wir das. In Darstellungen auch empfing den Heiligen Geist. Und der Heilige Geist wohnte in ihm. Und er tat dann auch die Werke Gottes. Und er tat Wunder und Zeichen. Und er redete aus der Vollmacht Gottes heraus, weil der Geist Gottes in ihm war. Den Jüngern hat er ab und zu mal den Heiligen Geist mitgegeben, sozusagen, wenn er sie ausgeschickt hat, Menschen zu heilen oder zu befreien oder sonst etwas zu tun. Und durch den Heiligen Geist lebt er in uns. Paulus spricht davon, Christus in uns, Hoffnung der Herrlichkeit. Er in uns, der Heilige Geist in uns. Es ist ein bleibendes Wohnen des Heiligen Geistes. Wir sind nicht allein, wir sind nie allein. Und weiter, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Der Heilige Geist nimmt den Schleier weg für Gottes Wahrheiten. Manchmal lesen wir ja vielleicht die Bibel und wissen gar nicht, ja, was heißt das jetzt? Und die Jünger haben überhaupt nicht verstanden, als Jesus ihnen angekündigt hat, ich werde sterben, ich werde leiden, und sie haben es nicht verstanden. Und in dem Moment, als der Heilige Geist kommt, wir sehen das dann in der Pfingstgeschichte, steht Petrus auf und erklärt ihnen, was da passiert ist. Auf einmal erklärt er ihnen das, was er vorher überhaupt noch nicht verstanden hat, und hält ihnen eine lange Rede. Petrus, dieser Fischer, der wirklich, ich denke, der hat nie einen Rhetorikkurs gemacht und auch keine Bibelschule besucht. Und er hat den Durchblick. Er sagt, hier erfüllt sich das, was Joel schon gesagt hat, der Prophet Joel, was er schon von Gott empfangen hat. Auf einmal sieht er, genau das passiert hier. Und dann sagt er, und Jesus ist gekreuzigt für eure Sünden und gestorben. Und als sie ihn dann fragen, was sollen wir tun? Ja, lasst euch taufen. Auf einmal weiß er das. Auf einmal erkennt er das. Und das will der Heilige Geist auch uns schenken, er möchte uns Zusammenhänge eröffnen. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, wenn wir ohne den Heiligen Geist die Bibel lesen, ist es zwar ein Buch der Weltliteratur und da stehen viele gute Sachen drin, aber wir werden es nicht erfassen. Es ist vielleicht dann auch eher langweilig, dieses dicke Buch zu lesen. Wir brauchen seinen Geist, um es zu verstehen. Und um auch diesen Hunger zu kriegen und dann die Zusammenhänge zu begreifen. Und es ist ja, manche kennen dieses Phänomen, dass ihnen auf einmal die Schrift geöffnet wird. Dass ihnen auf einmal die Schuppen von den Augen gefallen sind. Könnte es jemand sagen, dass er das erlebt hat, mit seinem zum Glauben kommen oder auch mit dem erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Bei manchen sind es auch zweierlei Erfahrungen gewesen. Könnte es jemand sagen? Also ich könnte es sagen, könnte noch jemand, es würde mich einfach interessieren, dass ihr auf einmal die Schrift mehr erfassen konntet. Das heißt nicht, dass wir schon alles verstehen. Ne? Ich verstehe auch noch nicht alles, immer noch nicht. Ich habe mir irgendwann mal gedacht, so jetzt das nächste Mal, wenn ich die Bibel von vorne bis hinten lese, werde ich nur weiterlesen, wenn ich verstanden habe, was da stand. Ja, das habe ich nicht. Es ging nicht. Ging nicht. Ich habe dann doch wie Luther den Rat wieder befolgt. Wenn du es nicht verstehst, nimm deinen Hut und geh weiter und lies das Nächste. Und Mark Twain, glaube ich, war es, der hat gesagt, und wenn du nur das tust, was du verstanden hast, dann hast du schon dein ganzes Leben zu tun und dann ist gut. Und ich habe damit zu tun, mit dem, was ich verstanden habe. Und das andere, es kommt ja vielleicht noch später oder irgendwann in der Ewigkeit. Das heißt, auch hier in diesem Text, dann habt ihr keine Fragen mehr. Und es hat mich dann getröstet. Also ich verstehe es immer noch nicht ganz. Aber dieses, dass ich betroffen bin von dem, was ich da lese, dass ich angesprochen bin, dass er schon durch Worte in seiner Schrift zu meinem Herzen gesprochen hat, das ist etwas, was ich kenne. Und so erinnert er, das ist die nächste Folie, er erinnert und schließt uns Zusammenhänge auf. Was tut er noch? Der Heilige Geist überführt uns der Sünde. Johannes 16, 8, und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen. Und es ist ein Unterschied zu verdammen. Also tatsächlich überführt uns der Heilige Geist der Sünde. Sünde wird ja hier beschrieben als nicht glauben. Ich glaube, das heißt nicht nur nicht an Gott glauben, sondern das heißt auch, es ist etwas breiter, nicht, ihm nicht vertrauen. Ihm nicht vertrauen zum Beispiel in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens. Es kann ja sein, wir glauben an Gott, dass es ihn gibt, aber wir vertrauen ihm nicht, was unseren Lebensstand betrifft, was unsere Finanzen betrifft, was unsere, keine Ahnung was, betrifft. Also nicht glauben an ihn, nicht vertrauen. Also er überführt uns. Und überführen ist immer zum Umkehren, dass wir umkehren und dass wir ihm wieder neu vertrauen. Verdammen ist das Gegenteil, das macht Gott nicht. Manchmal denkt man vielleicht, das ist ähnlich. Verdammen heißt, du bist schlecht, du schaffst nie und du bist unmöglich und Gott wird dich nicht annehmen. Das ist der Teufel. Und Gott sagt, okay, hier hast du was falsch gemacht oder hier glaubst du mir nicht, hier vertraust du mir nicht, aber du darfst zurückkehren, du darfst umkehren und ich nehme dich an. Und das ist meine Güte, die dich zur Umkehr leitet, denn wenn du umgekehrt bist, wirst du mich wieder intensiv erfahren. Weil wenn wir uns von ihm abgewandt haben, wenn wir ihm auch in bestimmten Bereichen nicht mehr vertrauen, werden wir ihn nicht mehr so erleben. Und wir können uns tatsächlich fragen, wenn wir ihn an bestimmten Punkten nicht mehr so erleben, habe ich mich irgendwo von ihm abgewandt? Habe ich irgendwo aufgehört, ihm zu vertrauen in bestimmten Bereichen meines Lebens? Können wir ihn fragen. Und er wird uns überführen. Nächster Punkt, er wird uns, wenn er, also Vers 8 bis 11, und wenn er kommt, wird er die Welt der Sünde überführen, das war es jetzt schon, hatten wir schon, und der Gerechtigkeit und des Gerichts der Sünde, weil sie nicht an mich glauben, das habe ich schon gerade erklärt, und der Gerechtigkeit, weil ich zum Vater gehe und ihr mich nicht mehr seht, und des Gerichts, weil der Herrscher dieser Welt gerichtet ist. Es ist interessant, finde ich, wie er das beschreibt. Wir können also im Bewusstsein leben, dass der Feind dieser Welt gerichtet ist. Teufel, Sünde und Tod sind gerichtet, dürfen uns nicht mehr angreifen letztlich. Und wir sind frei davon. Nächstes, Vers 13, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern wird reden, was er hört und euch verkünden, was kommen wird. Der Heilige Geist offenbart uns Dinge. Und der nächste Punkt, er wird mich verherrlichen, denn er wird von dem, was mein ist, nehmen und es euch verkünden. Alles, was der Vater hat, ist mein, darum habe ich gesagt, er nimmt von dem, was mein ist und wird es euch verkünden. Der Heilige Geist verherrlicht Gott. Das geschieht, wenn wir mit ihm zusammenarbeiten, dann verherrlichen wir ihn auch. Wenn wir seinen Namen verkünden, wenn wir Kranke heilen, wenn wir Menschen befreien mit Jesus zusammen, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn loben. Wie kommt es dazu, dass der Heilige Geist so in uns wirkt? Ich denke, wir müssen Jesus unser Leben anvertraut haben. Ohne Jesus gibt es den Heiligen Geist nur mal so ab und zu. Das glaube ich schon auch. Er wirkt auch an anderen Menschen und durch andere Menschen. Aber damit er in uns wohnt, müssen wir Jesus unser Leben anvertraut haben. Und wir müssen Gemeinschaft mit ihm pflegen und ihn nicht betrüben. Wir können ihn tatsächlich betrüben. Was heißt es, Gemeinschaft mit ihm zu pflegen? Ja, ich glaube, es heißt, seine Gebote halten. Es ist ja erstaunlich häufig in diesen Abschiedsreden von seinen Geboten die Rede. Es ist ein Zeichen unserer Liebe zu ihm, dass wir seine Gebote halten. Ganz einfach, wenn ich jemand liebe, dann möchte ich ihn nicht betrüben, dann tue ich das, was ich weiß, was ihm gefällt, was ihn nicht verletzt, was gut ist. Ich arbeite mit ihm zusammen, das heißt, ich höre auf ihn und ich schaue, dass ich ihn nicht betrübe. Was das heißt, dafür lesen wir einiges im Epheserbrief. Lüge betrübt ihn, Zorn, Stehlen, böse Worte sagen, Bitterkeit, Lästerung, das betrübt ihn. Und wir können ihn damit verletzen. Er ist sehr verletzlich. Was baut ihn auf? Güte, Barmherzigkeit, Vergebungsbereitschaft, Liebe, ein Charakter, der Jesus ähnlich ist. Das wird ihn anziehen, das wird ihn gerne bei uns wohnen lassen. Und da können wir doch auch einiges dafür tun. Was ist der Vorteil gegenüber dem, was die Jünger mit Jesus direkt erlebt haben? Er sagt ja, es ist gut, wenn ich gehe und den Heiligen Geist sende. Es gilt für alle, auf der ganzen Welt, überall. Wir hätten keine Chance gehabt, Jesus so nah zu erfahren, wenn Jesus oder der Vater den Heiligen Geist nicht ausgesandt hätte. Und so ist es möglich, dass jeder Christ auf der ganzen Welt gleichzeitig den Heiligen Geist erfährt und so Jesus erfährt und Jesus bei sich hat. Und so jeder gleichzeitig, egal wo er lebt, sagen kann, Jesus ist bei mir. Und das ist ja eigentlich auch nicht zu verstehen, aber das ist der Heilige Geist, der überall wirkt. Ja, lasst uns ein bisschen innehalten und uns von Jesus zeigen lassen, wo wir den Heiligen Geist betrübt haben. Umkehren, jeder für sich in der Stille und uns dann neu ausstrecken nach seinem Geist. Ich möchte dann beten darum, aber lasst uns einen Moment innehalten. Mir kam gerade noch, wir können ihn auch betrüben, indem wir gleichgültig sind, indem wir sagen, ach ja, der Heilige Geist. Heiliger Geist, danke, dass du da bist. Danke, dass du uns erfüllen möchtest. Danke, dass du uns alles das schenken möchtest, was Jesus uns gegeben hat, dass du es uns aufschließen möchtest und dass du in uns wohnst. Heiliger Geist, vergib, wo wir dich betrübt haben, wo wir gleichgültig waren gegenüber dir. Vergib, wo wir dich haben links liegen lassen. Wo wir vielleicht auch dachten, ach, wir schaffen das alles ohne dich. Wo wir uns abgemüht haben. Und wer sich mehr wünscht, vom Heiligen Geist wieder neu erfüllt zu werden, steht doch einfach auf als Zeichen dafür, dass wir dann weiterbeten. Wer einfach diesen Heiligen Geist, diese Fülle des Heiligen Geistes wieder haben will. Ich habe gemerkt, man kann es auch verlieren, was man schon mal hatte. Man kann zurückgehen hinter das, was man schon mal hatte und wo man schon mal drin gelebt hat. Komm, Heiliger Geist, komm. Du siehst uns. Komm und erfüll uns neu. Gib uns zurück, was wir auf dem Laufe unseres Lebensweges mit dir verloren haben. Komm mit deiner Gegenwart, auch mit deiner Kraft. Komm, erfüll uns. Breite dich aus unter uns. Herr, vergib, wo wir dich betrübt haben. Füll du den letzten Winkel. In uns, in jedem Einzelnen und auch in dieser Gemeinde, in diesem Raum, aber auch bei den Kindern, bei den Jugendlichen. Erfülle uns, Herr. Erfülle uns mit deinem Geist. Wir brauchen dich, Heiliger Geist. Ohne dich können wir deine Werke nicht tun. Ohne dich sind wir alleine. Ohne dich können wir dein Wort nicht verstehen. Ohne dich verstehen wir die Zusammenhänge nicht. Komm, Heiliger Geist, erfüll uns. Erfüll uns neu. Ja, es ist übrigens eine geistliche Übung, die man auch täglich machen kann, sich hinzustellen am Morgen, die Hände auszustrecken, zu sagen, komm, Heiliger Geist, erfüll mich. Und dann ein bisschen warten. Wir müssen gar nichts tun. Und dann schauen, was passiert. Amen, erstmal.